Jedes Hörbuch ist ein neues Abenteuer. Deins beginnt genau jetzt. Im Streaming-Abo Audiotheka Club kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzt hören. Als kleines Special für die Podcast-Community bekommst du ein gratis Kennenlern-Abo für 45 Tage anstatt nur 2 Wochen. Einfach online auf audiotheka.de/45Tage den Code 45 Tage eingeben. Besonders cool ist, dass es hier keine Abo-Falle gibt, weil du vergessen hast zu kündigen. Also audiotheka.de/45Tage. Viel Spaß beim Hören.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute bin ich mal nicht alleine, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil ich nicht weiß, ob ich über diesen Film, über den wir heute sprechen, alleine auch fast eine Stunde geschafft hätte. Deswegen habe ich mir die Frau an meine Seite geholt, die schon seit gefühlt 4 Wochen über nichts anderes mehr reden kann, außer Wicked, 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 Bea vom Moviepilot. Hallo.
Hallo.
Und sie ist heute sogar auch in passendem Pink.
Ja, gestern war ich Elphaba und heute Glinda.
Ja. Und
Glinda.
Glinda, genau. Aber bevor wir über Wicked sprechen, hier kurz nochmal der Hinweis. Diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, jetzt legen wir los. Exklusives Original ist auch ja irgendwie Wicked, obwohl ja irgendwie auch so gar nicht. Also ich muss erstmal gestehen, ich wusste vorher überhaupt nichts darüber. Also das einzige Zauberer von Oz-Prequel, das ich kannte, ist das von Sam Raimi gewesen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich mag den. Ich weiß nicht, ob ich ihn immer noch mögen würde, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, aber als ich den damals im Kino gesehen habe, mochte ich den.
Ich fand den auch nicht schlecht, als ich ihn gesehen habe. Aber das ist auch so ein Ding, die Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt. Wie würde ich jetzt den so sehen? Weil, ja, weiß ich nicht. Vielleicht sieht er dann doch nicht mehr so schön aus, weil er war ja auch total schön bunt und auf einmal zu einer Zeit, in der sowas gar nicht mehr wirklich gemacht wurde.
War aber auch leider, glaube ich, ich weiß nicht, ob ein ziemlicher Flop, aber war auf jeden Fall ein Flop, weil der war ja auch ziemlich teuer, weil viel CGI und... Ja.
Wer waren das nochmal? Also neben Mila Kunis, wer
James
war denn?
James Franco und Michelle Williams.
Ach stimmt, Michelle Williams ist die gute Fee.
Genau. Und Zach Braff hat, glaube ich, diesen kleinen Affen da gesprochen oder so, der den Zauberer immer die ganze Zeit begleitet. Und Zauberer von Oz finde ich immer noch ein grandioser Film von 1993, glaube ich. Oder 1938. 1938,
ja.
Ja, so. 1938, ja. Ja, diese Zahlendreher, es ist manchmal echt für. Und was mir ja gar nicht bewusst war, es ist ja basierend auf dem Buch von Frank L. Baum, heißt er so? Ja.
Genau.
Gab es ja dann irgendwann Anfang der 2000er oder so, so ein Roman, der quasi die Vorgeschichte der Wicked Witch of the West beschrieben hat. Und daraus wiederum wurde dann das Broadway-Musical, das neben, wie ich jetzt gelernt habe, neben Phantom der Oper und König der Löwen mit zu den erfolgreichsten Musicals am Broadway überhaupt zählt, weil auch Wicked irgendwie über $1 Milliarde eingespielt hat. Und jetzt haben wir John M. Chu, der daraus einen Film machen will. Oder beziehungsweise jetzt ja schon gemacht hat. Und was wir vielleicht vorweg sagen sollten, es sind 2 Filme.
Mhm.
Also das hier ist jetzt eigentlich nur Wicked Part 1. Und Teil 2 soll, glaube ich, im November?
Nächstes Jahr im November, genau. Ja.
Und das war für mich schon so ein Punkt, also gut, dass du mich vorgewarnt hattest, aber als ich gestern im Kino saß und dann plötzlich so der Wicked-Schriftzug kam und dann so ganz klein so daneben, Part 1.
Ja.
Und dachte so, oh, wollt ihr mich verarschen? Vor allem am Ende kommt noch dieses To Be Continued.
Ja. Das vor allem, das ist ja gar nicht der Wicked-Schriftzug, also für alle, die sich vielleicht wundern, weil auf dem Plakat ist eine ganz andere Schriftart.
Ja.
Das ist der Zauberer von Oz-Schriftzug.
Ihr seht, ich habe die Expertin dabei, beziehungsweise sie hört es eher, statt dass sie es sehen können. Und ja, ganz grob die Story. Also der Film fängt ja damit an, dass die böse Hexe vernichtet wurde mit einem Kübel Wasser. Wer Buch oder den Originalfilm kennt, der weiß, was hier gemeint ist. Und Glinda, die gute Hexe, taucht hier jetzt bei den Munchkins auf, die hier in dem Film ja wirklich gar nicht wirklich Munchkins sind. Also sind halt einfach normale Menschen, die sich Munchkins nennen. So, also es ist, vielleicht ist das wieder nicht okay gewesen oder so, ja, man weiß es
oder
nicht.
Oder es fällt halt nicht auf, weil Ariana Grande und Cynthia Erivo sind ja beide auch schon so kleine,
sind selber schon
kleine Mäuse. Die sind so 1,50, 1,54 groß.
Genau, auf jeden Fall ist der Tod der Wicked Witch halt eingetreten und Glinda kommt halt dahin und feiert das, aber man merkt schon, so ganz feiert sie es selber ja dann doch nicht so. Und dann kommt auf einmal irgendeine Munchkin-Frau und meint, Mensch, stimmt es eigentlich, dass ihr mal Freunde gewesen seid? Und das ist dann ja quasi so der ausschlaggebende Punkt, wo sie dann die Geschichte erzählt, wie die sich an der Highschool von, nee, an der Shiz University kennengelernt haben und sich erst ja irgendwie gar nicht mochten und dann ja doch irgendwie zueinander gefunden haben. Und hier muss ich gleich zwei Sachen sagen. Zum einen, sorry, also dieser Name, totgelacht. Das ist immer wieder Shiz University. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so, also im Nachhinein ist mir das jetzt erst irgendwie aufgefallen, ob das gewollt war oder nicht, diese Dynamik, dass Glinda und, fuck, wie heißt sie?
Elphaba.
Elphaba, sorry, danke. Zusammen da ja gezwungen sind eigentlich in einem Zimmer. Es hat mich so ein bisschen an Wednesday Staffel 1 erinnert. Wenn du doch auch Wednesday hast und die dann später ja auch so ihre beste Freundin wird, diese blonde.
Ich weiß, von wem du sprichst. So, ich habe Wednesday aber ehrlicherweise nie gesehen.
Ach so, aber das
aber hat, ich weiß, dass die ja auch das Zimmer dann so aufteilen und genau, die einen in ihrem Stil, die anderen, ist bestimmt inspiriert davon.
Ja, also, ne, also ja. Ich saß gestern so da, dachte mir, okay, krass, also jetzt weiß ich vermutlich, wo Tim Burton das irgendwie hat. So, Bea, du bist ja jetzt aus dem bestimmten Grund hier. Du feierst das ja schon. Wann hast du das erste Mal Wicked geguckt?
Gar nicht so.
Also das Musical.
Ja, das ist gar nicht so lange her tatsächlich.
Ah, okay.
Weil, also ich wollte es immer schon sehen, wirklich schon als kleines Kind. Ich habe auch den Zauberer von Oz geliebt, Judy Garland sowieso. Hm. Ich bin wirklich einer von diesen nervigen, ekelhaften Musical-Fans, wie du das in den letzten Wochen schon erleben musstest. Es ist auch gerade sehr schwer für mich, nicht mitzusingen, als du gerade meintest, ja, dann geht das los mit dem, die feiern, dass die Hexe tot ist und in meinem Kopf
du, bitte,
direkt.
Bitte, also wir sind ja hier nicht bei YouTube, wir werden nicht sofort weggeclaimed, also wenn du zwischendurch singen magst, bitte tu es.
Dann verzeiht es mir auf jeden Fall da draußen und springt nicht ab. Ich mach's auch nicht so lang. Ich habe es dann das erste Mal 2022 gesehen, also gar nicht so lange her. Das war, da habe ich meine, du weißt ja, ich mache immer gerne so völlig übertriebene Musical-Touren nach London. Und da, das war das erste Mal, wo wir so richtig durchgestartet sind mit, wir sind 4 Tage da und gucken uns 6 Shows an. Und die allererste war tatsächlich Wicked. Und
wie lang ist sie denn, wenn ich fragen darf? Also ist, weil der Film ist ja jetzt 2,5 Stunden und ist ja nur Teil 1. Ist das im Stück auch so?
Nee, oder? Das Stück geht, ich glaube, es geht 2,5 Stunden inklusive Pause.
Oh, okay.
Deswegen war ich am Anfang auch sehr besorgt. Also wirklich, ich habe Anfang des Jahres noch mit Daniel Schröckert einen Podcast aufgenommen über die Filme, auf die wir uns am meisten freuen. Und der war mit in meiner Top 5, aber es war gleichzeitig so ein, ich freue mich drauf, aber ich habe so Angst davor, dass sie es richtig verkacken. Und dann kam eben erstmal diese News, dass sie es auf 2 Teile teilen und dann denkst du dir, fühlt sich das dann vielleicht gekünstelt an? Aber gar nicht, weil, und das hatte Dominik in unserem Video, in unserer Review auch so gut gesagt, dass du halt, wenn du es dir auf der Bühne anguckst, dann siehst du, wie die Sets bewegen und so. Mhm. Und dann brauchst du, man weiß einfach, es ist nicht so viel Zeit da und deswegen verzeiht man sehr viel. Aber auf der Leinwand hast du das nicht, weil du hast einfach nur Cut, nächste Szene. Und wenn da plötzlich so Riesenschritte geschehen, dann ist man völlig vor den Kopf gestoßen im Publikum. Und deswegen ergibt es jetzt total Sinn, dass sie das quasi in doppelter Länge zeigen. Also der erste Film ist dann eigentlich so lang wie beide Akte und der zweite auch.
Und ich finde, man merkt es ihm nicht an.
Nee.
Also ich habe den gestern um 20.20 Uhr geguckt, nachdem ich ja schon 8 Stunden irgendwie im Büro gewesen bin und so war eigentlich auch gut durch. Aber ich bin nicht zu einem Augenblick in dieser Vorstellung daran gedacht, oh, ich muss jetzt mal irgendwie auf meine Uhr gucken und rausfinden, wie spät es ist, weil der fließt ja gut hin. Ich will, weil man fängt ja dann an mit so ein bisschen so diese Backstory zu Elphaba und wie sie überhaupt zustande gekommen ist und sowas alles.
Das muss ich dich noch fragen. Oh. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbreche. Ja. Aber es gibt diesen Moment, als ihre kleine Schwester das erste Mal zu sehen ist. Und sie fragt sie, oh, möchtest du hier das Buch lesen? Sie sagt, ja. Bei uns hat er der ganze Saal gelacht, weil sich das so, das war so süß und auch gleichzeitig so, das klang irgendwie wie eine Maus, gar nicht wie ein Mensch. Ist es bei euch auch, hat es auch eine Reaktion gegeben?
Nee, tatsächlich nicht.
Ach, schade.
Ich sag gar nicht. Also Leute haben geklatscht am Ende und einige haben auch so mitgesungen, so das hat man so leicht gehört, nicht,
oh mein Gott.
Nicht so laut, da war ich froh, aber
wenn das jemand in meiner Vorstellung macht.
genau, und dann haben wir halt so ein bisschen so diese Backstory, wo man schon mitkriegt, ah, okay, Moody war nicht immer treu und Moody hat komisches grünes Zeug getrunken und auf einmal kommt Baby Elphaba und ist grün und keiner mag sie so, oder so. Sie ist halt so die typische Außenseiterin, weil sie wird von allen gemobbt und irgendwie gehänselt und dann hat sie ja auch noch, offensichtlich ist sie verbunden mit der Macht und kann Steine fliegen lassen und sowas alles. Und dann kommt sie ja irgendwann ja eigentlich nur als Begleitung für ihre Schwester Nessa, die ja dann zur Schiss University da gehen soll, an diese Schule, wo wir dann auch das erste Mal Glinda kennenlernen. Ja. Und das war wirklich so ein Punkt. Also ich habe ja mit Ariana Grande wirklich so gar nichts am Hut. Also ich verfolge sie weder als Social-Media-Persönlichkeit, noch ist es jetzt Musik, wo ich sagen würde, die läuft bei Sebastian rauf und runter bei Spotify.
Sebastian zu Hause, thank you, next.
Obwohl, ich höre ja mich durch die 500 besten Alben aller Zeiten, da könnte sie ja vielleicht eventuell auftauchen.
Es würde mich ehrlich gesagt, sorry an alle Ariana Grande Fans, aber das wäre nicht schockierend.
Na, aber ich glaube, die gehen auch viel in dieser Liste nach
Erfolg
auch irgendwie so. Also da im zumindest rede ich mir das so ein. So klar sind auch immer irgendwie Alben dabei, wo sie sagen, ja, die sind auch musikhistorisch irgendwie wichtig. Aber ich habe auch so das Gefühl, manche Sachen sind halt drin, weil die waren halt scheiße erfolgreich. Ja. Und das kannst du halt nicht irgendwie wegdenken, weil, sorry für alle Harry Styles Fans, aber warum war der da in dieser Liste? Der war zwar relativ, ich glaube, Platz 497 oder irgendwie sowas.
Schon zu viel.
Aber wo ich ja auch da, als ich dann so das erste Mal bewusst in meinem Leben Harry Styles gehört habe, habe ich auch gedacht so, ja, also ist nicht meins. Ja. Wirklich nicht meins. So. Also da finde ich, gibt's Pop-Songs, die sind besser. Aber gut.
Ich hatte ganz lange Angst, dass er Fiero spielen wird.
Oh, wirklich? War das irgendwie mal Thema?
Nee, aber
oder?
Weil er ja schon bei Ariel so im Raum stand und dann dachte ich, oh, vielleicht wollen die hier jetzt, haben sie Angst, dass nach Cats das nicht so ein Erfolg wird, dann braucht man nicht nur einen, sondern zwei Riesenstars. Aber Ariana Grande hat mir schon ein bisschen genug Sorgen bereitet, aber du wolltest gerade…
Genau, wie gesagt, also ich habe zu ihr halt überhaupt keinen Bezug. Es war mir total egal, war glaube ich auch das erste Mal, dass ich sie als Schauspielerin irgendwie… wahrgenommen habe, obwohl sie vermutlich ja auch schon mal irgendwo anders
absolut, ja. Also sie hatte eine Nickelodeon-Serie.
Oh, okay.
Ja, so, also sie war eine der Nebenfiguren. Ja. Und später, glaube ich, hatte sie auch noch ihre eigene Serie. Aber absolut nicht. Da hat sie nicht bewiesen, dass sie jetzt die große Schauspielerin ist.
Und das war für mich halt so, wo ich dachte, ja, okay, ich verstehe, warum man jetzt natürlich für so eine Rolle halt sich wirklich jemanden sucht, der stark im Singen ist und dann ist das andere vielleicht ein bisschen nebensächlich. Ich fand sie fantastisch. Also sie spielt ja diese Glinda, wie sie sich ja ganz am Anfang dann immer noch nennt. Ich finde, sie spielt sie so gut, die ist so egomanisch verklärt in all dem und fühlt sich trotzdem so, ach, ich bin doch so eine Gute und ich helfe doch allen. Und dabei macht sie allen irgendwie das Leben zur Hölle, obwohl diese Leute selber das gar nicht so mit wahrnehmen und mitbekommen und sagen, ach ja, Mensch, ach, Glinda ist wieder da. Und also schön. Und sie hat so ein, ich finde, sie hatte so einen sehr faszinierenden Charme auf mich irgendwie, so auch so durch die Kostüme und dann die ganze Zeit immer ihr Toss mit den Haaren, die dann irgendwie immer so rumgewedelt werden müssen und diese Puppy Dog Eyes, mit denen sie da durchgeht und glaubt, alles dreht, die Welt dreht sich um sie und sie kriegt, was sie will, und fand ich super.
Mhm. Ich finde sie auch, also ich finde die Figur Glinda einfach schon grandios, weil sie so selbstverliebt, so eine krasse Egomanin und auch so wenig selbst reflektiert, halt, weil sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang absolut verzogen wurde. Und ich finde das auch super spannend und eigentlich so ein guter, ja, so ein guter Spiegel gegenüber Leuten, die wir tagtäglich gerade so auf Social Media sehen, so Pseudo-Weltverbesserer, die mit irgendwelchen plakativen Aussagen glauben, sie haben jetzt was Großes gemacht, aber eigentlich ist das alles nur heiße Luft. Mhm. Und ja, so dieser nette Mensch, so wie sie sich verkaufen will, ist da gar nicht unbedingt dahinter, weil sobald es irgendwie in die Tiefe geht, nee, Pustekuchen, weil dann müsste sie ja was tun und am Ende ist es vielleicht irgendwas, was ihr gar nicht zugutekommt. Und da Ariana Grande zu besetzen, finde ich auch so einen Geniestreich, weil ich war wirklich skeptisch, obwohl ich wusste, okay, musikalisch, das wird gar kein Problem. Es ist eine sehr herausfordernde Sopran-Rolle und sie ist ja auch wenn ich sie nicht mag und ihre Musik nicht mag, aber ich weiß, sie ist eine tolle Sängerin und das war nicht das Problem, aber dieses Comedic Timing, was sie da bringt, und ich glaube, da ist auch viel einfach improvisiert, also so kommt es zumindest auch rüber, dass manche Augen zwinkern oder selbst wenn sie nicht jetzt gerade im Fokus ist, wie sie nur im Hintergrund mitspielt, das ist so unfassbar gut, es sind so viele Momente, wo man, manchmal habe ich da auch noch mal kurz gebraucht, um das erst zu verstehen, und hörst du dann richtig laut auflachen, weil es so subtil auch war. Es hat mir richtig gut gefallen.
Ja, es ist, finde ich, für mich auch viel so die Chemie zwischen ihr und Cynthia Erivo, über die wir auch gleich noch sprechen. Was ich aber tatsächlich an ihrer Glinda faszinierend fand, war, dass so, selbst wenn sich ja zwischen ihr und Elphaba irgendwann sowas wie so eine Freundschaft aufbaut, weißt du ja immer, okay, also sie will ja trotzdem noch was davon, weil Elphaba wird von der Magielehrerin,
Madame Morrible,
genau, die gespielt wird von Michelle Yeoh, ja aufgenommen, weil sie sieht, okay, die kann krass zaubern und die unterrichte ich jetzt, und Glinda will das halt auch, aber die Madame nimmt sie überhaupt nicht wahr, und es ist ja dann am Ende Elphaba, die sagt, okay, also wenn sie mich wollen, dann müssen sie die auch nehmen. Und ich finde es sehr spannend, dass selbst so in den Momenten, wo dieser Film dann uns ja eigentlich zeigt, ach Mensch, die könnten ja wirklich richtig gute Freundinnen sein, hatte ich zumindest, während ich so geguckt habe, immer so dieses, ja, aber die ist doch eigentlich nur da, weil sie das und das will so. Und ich fand es spannend, weil dieser Film hat nie so diese Grenze von dem überschritten, wo du vielleicht davon ausgehst, okay, jetzt ist sie wirklich nur für Elfie da, sondern auch ja immer noch irgendwo für sich. Und das fand ich bei ihr als Figur ganz spannend so, weil du hättest sie auch die ganze Zeit einfach so, ja, die trällert halt irgendwie durch ihr Leben und alles ist fein. Aber hier ist ja so ein Punkt, wo sie ja auch für irgendwas tatsächlich irgendwie einstehen muss. Ja. Und da ist sie sich dann trotzdem, hatte ich immer so das Gefühl, mehr am nächsten als dann für ihre vermeintlich beste Freundin Elfie.
Absolut, absolut. Also das ist auch meiner Meinung nach mit der spannendste Aspekt an deren Freundschaft, dass es halt, und das hast du normalerweise in anderen Geschichten, wo du so, ja, zwei unterschiedliche Menschen prallen aufeinander und dann werden die aber Best Friends und plötzlich ist dann die eingebildete Zicke nicht mehr eingebildet, aber nur wegen einer Sache. Und hier ist es nicht so, weil hier sagen sie ganz klar, sie ist trotzdem noch dieselbe Person. Natürlich nimmt sie jetzt vielleicht Sachen anders wahr und überlegt ein bisschen mehr, aber auch hier diese ganze Aktion, die sie dann bringt, um zu zeigen, oh, mir war das auch wichtig mit dem Professor und deswegen möchte ich jetzt hier Aktivismus betreiben. Das ist ja auch alles so plakativ und performativ, weil sie noch immer in dieser Zeit nicht so viel gewachsen ist. Aber natürlich macht sie sich trotzdem irgendwie Gedanken, und das ist ja dann später, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber im Höhepunkt des Films ist ja dann wirklich dieser finale Moment, wo sie sich eigentlich entscheiden muss, okay, für wen bin ich denn jetzt da? Und da merkt man, okay, sie ist trotzdem immer noch die, die wir am Anfang kennengelernt haben. Das wird man kann nicht so schnell seinen kompletten Charakter ändern.
Ja, Ja, nee, also war ich, wie gesagt, ich bin so ein bisschen so voreingenommen in diesen Film gegangen. Und ich dachte, okay, ja gut, ist jetzt halt so ein Musical und bla bla bla. Und so, aber und war echt erstaunt, wie gut diese Figur ausgearbeitet, weil selbst im Originalfilm hast du ja immer so ein bisschen so dieses so, na,
oh mein Gott.
Wie ist die so und was hat das jetzt wirklich als
so? Ich liebe die so sehr, die Good Witch in Zauberer von Oz. Die ist so seltsam.
Ja, genau, ne?
Die wirkt auch die ganze Zeit so, als würde sie die kleine Dorothy eigentlich am liebsten irgendwie vor den Zug schucken wollen oder so. Sie ist jedes Mal, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe mir jetzt auch noch mal so ein paar Clips angeguckt und dachte mir, in dir steckt der Teufel.
Ja, die ist schon weird.
Ja.
Ne? Also das, und ich finde es super, dass der Film das hier gut hinkriegt. Weil, und das bringt mich dann jetzt auch zu Elphaba. Und ich gehöre zu denen, ich hasse es eigentlich, wenn Filme und Disney hat es ja in letzter Zeit auch häufiger versucht, dann irgendwie zu machen, wenn so Filme daherkommen und Schurkenfiguren aus irgendwelchen Klassikern nehmen und denen jetzt so diese Vorgeschichte geben und dann so, ah, ich habe diesen Schurken überhaupt nicht verstanden.
Ja.
Und ah, sie war doch immer eine gute, also für mich der Höhepunkt der Katastrophe ist immer noch Cruella gewesen.
Ach, ich hasse
also
diesen Film so sehr.
Dieser Film, so sehr ich auch Emma Stone mag, aber dieser Film war eine absolute Qual. Ich fand den ersten Maleficent, den mag ich tatsächlich ganz gerne.
Den mag ich auch.
Den fand ich irgendwie schön. Aber selbst da war mir das so, oh okay, und der wahre Kuss der Liebe kommt von Mutti. Und irgendwie so, ich sag, ah nee. Und hier muss ich jetzt sagen, fand ich so diese Entwicklung, ohne dass wir jetzt da in Spoiler-Territorium gehen, vor allen Dingen, da bin ich selber gespannt, wie der zweite Teil das denn noch quasi aufbauen wird. Weil wir sind ja hier an so einem Punkt, ja, dieser Film erzählt uns so ein bisschen die Origin-Story der Wicked Witch. Also inklusive, wie bekommt sie ihren krummen Hut und so ihren Umhang und den Besen und sowas alles. Das ist ja geil gemacht. Also ist ja auch eine schöne Origin-Story und auch diese ganzen Verweise auf die Tulpenfelder und diese Tulpen, die dich zum Einschlafen bringen oder die fliegenden Affen und sowas. Ist ja alles da. Ist geil. Also ich saß auch im Kino und oh ja, kenn ich. Weiß ich, oh, da sind die Affen, die kriegen gleich noch irgendwie.
Da sind die glitzernden Schuhe.
Genau. Und aber dass du trotzdem ja in der Figur von Elphaba eine spannende Geschichte erzählst, so, ne? Halt wirklich die Außenseiterin, die ausgegrenzt wurde, die sich ja schon wie so eine Art Performance aufgebaut hat, wenn sie irgendwo nein, ich habe als Kind kein Gras gegessen und nein, ich habe nicht irgendwie das und das gemacht.
Bin
und so.
Ich seekrank, ja.
Genau, fand ich super. Also, dass du eigentlich bei ihr siehst, sie ist eigentlich die viel tragischere Figur in diesem Film.
Ich finde es auch sehr schön, dass sie da auch ganz klar ansprechen, dass das für sie auch irgendwo alles Selbstschutz ist. Mhm. Dass sie zwar sehr defensiv und selbstsicher rüberkommt, aber dass das eigentlich auch alles nur so darum geht, dass sie sich davor schützt. Weil, ne, wenn sie daraus einen Witz macht, dann kann das niemand anders mehr wirklich machen, weil dann ist sie Herrin der Lage. Und das finde ich auch so, also das ist auch so eine gute Darstellung von ihr als Figur, dass sie eigentlich auch ja so durchs Leben geht und allen Menschen, die sie begegnet, nimmt sie sofort die Chance, sie kennenzulernen, weil sie schon sofort sagt, oh, und natürlich, klar, da ist ja auch ein gebranntes Kind irgendwo, dass sie dann sagt, die werden mich eh auf meine grüne Haut reduzieren und deswegen muss ich mir da gar keine Mühe geben.
Mhm. Ja, nee, fand ich echt sehr, sehr gut. Also diese Figur. Und dann, wie gesagt, die beiden zusammen. Also es gibt ja diesen, du weißt den Song besser, diesen ersten Song, der so im Splitscreen.
Ach so, What is this feeling?
Genau, also wenn die,
so suddenly new.
Genau.
Suddenly new.
wo die ja quasi in ihrem gemeinsamen Zimmer so ein bisschen so ihre Hasstiraden singend an den Kopf knallen. Genau. Und die fand ich super.
Ja.
Vor allen Dingen, da hast du auch wirklich gemerkt, ja, das stimmt halt auch die Chemie zwischen den beiden Darstellerinnen, weil das ist, glaube ich, gerade bei so einer Figurenkonstellation, wenn da irgendwie was fehlt, so von der Filmmagie her, so, dann dann ist es weg. Und ich glaube, dadurch fühlt es sich dann halt auch an, als würden die teilweise super viel improvisiert haben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn die am Ende rauskommen und sagen, ja, ne, so viel improvisiert haben wir gar nicht. So, das ist vielleicht wirklich alles geskriptet gewesen und so. Und
also ein bisschen haben sie tatsächlich schon, das hatte Ariana Grande auch schon in Interviews gesagt, dass sie manchmal einfach losgelegt haben und sie dann selber überrascht war für den finalen Shot, was tatsächlich dann am Ende alles drin geblieben ist. Aber natürlich, ne, sowas wie die Gesangseinlagen, ich denke, da war wenig Raum, Spielraum für Impro, aber so ein paar Sachen bestimmt. Aber ich finde auch, zwischen den beiden, es gibt so viele schöne Momente. Allein jetzt, ich war gestern ja auch noch im Screening und diese Szene bei dem Austerst Ballroom, als sie sich dann wirklich zum ersten Mal nähern und sich so diese Freundschaft langsam entwickelt. Du hättest einen Reißnagel fallen lassen können in diesem Kinosaal und der war mit Teppichboden. Mhm. Und man hätte das gehört, weil wirklich, es war Totenstille. Das hat einfach jeden mitgenommen.
Fand ich sowieso eine faszinierende Szene an sich, weil alle Musical-Nummern, die hier sind, sind ja wirklich sehr groß aufgezogen irgendwie. Ja. Ne? Ob das nun, wenn Elphaba am Anfang von sich und dem Zauberer rede und ihrem Traum, dass sie den Zauberer von Ost trifft, damit er ihr dann diese grüne Farbe nehmen kann und sowas. Und das ist ja alles so das, was Todd Phillips in Joker 2 nicht gemacht hat, das bekommt man halt hier in Wicked. So, kriegst schöne Choreografien. Ich mochte total gerne das auch in dieser Bibliothek.
Ja.
Also gut, über die Sets müssen wir eh noch sprechen, aber diese Bibliothek mit diesen sich drehenden Bücherregalen und so, fantastisch. Und dann hast du aber diese Szene in diesem Club, die ja komplett ohne Musik auskommt. Ja. Und du hast halt Elphaba, die da hinkommt und erstmal lachen sich alle über sie tot. Mhm. Und dann fängt sie wie so eine Art Ausdruckstanz an. Also es spielt in ihrem Kopf irgendeine Melodie, nach der sie halt tanzt. Und am Anfang denkst du noch so, oh Mädel, machst du jetzt nicht noch schlimmer irgendwie so. Ne? Geh doch jetzt einfach so, wenn du schon merkst, die haben dich nur eingeladen, um wieder über dich zu lachen. Und dann macht sie noch diese weirden Verrenkungen und Bewegungen. Und dann kommt Gelinda aber mit dazu und dann das löst ja dann natürlich so ein bisschen diese Tanzwut dann da aus. Aber das war auch so eine Szene, da dachte ich auch, okay, wow, schon lange nicht mehr erlebt, dass es so still war in einem Kinosaal.
Wie dann ja langsam auch dieser leise Score beginnt. Genau. Das ist so schön gemacht und das finde ich vor allem auch, das ist absolut für mich John M. Chu, der wirklich weiß, wie er solche Musicals inszeniert. Der hat ja auch damals schon In the Heights gemacht, dieses Lin-Manuel Miranda Musical. Und das ist nämlich das Ding, in dem Stück, also in dem echten Musical am Theater, ist das nicht so, also es ist schon gar nicht so lang und es ist auch eher witzig, weil wir haben halt diesen Teil, dass dann Glinda das nachmacht, ihre komischen Bewegungen und dann lachen alle und dann ist so ein okay, let's party und da hast du nicht diesen, nee, die haben jetzt wirklich gerade, die Moment, lernen sich gerade auf einer anderen Ebene kennen und vor allem wertschätzen. Also diesen Tränenmoment, ich könnte direkt schon losheulen, wenn ich nur darüber nachdenke. Ich fand das so unfassbar emotional und auch so echt einfach. Das wirkte nicht wie, was wir heute Mittag schon gesprochen hatten, ja, jetzt weint alle.
Genau,
so eine manipulative Emotionalität, sondern einfach so richtig echt.
Mhm. Ja, und du musst ja auch, und das wirkt auch, wenn man dann im Kino sitzt, nicht klar, es wirkt schon irgendwie komisch, aber es ist trotzdem immer noch so. Ja, weil es ist halt auch wieder das, was sie ja schon die ganze Zeit macht. Entweder sie haut ab oder sie geht so ein bisschen in diese Offensive.
Mhm.
Und das ist halt ihr Punkt zu sagen, okay, ihr mögt mich ja eh nicht. Jetzt bin ich schon mal hier.
Ja.
Also fickt euch. Ja. Ich mache jetzt hier mein Ding und danach und kann ich immer noch nach Hause gehen, wenn irgendwie was schief läuft oder so.
Ja, aber auch irgendwie so ein bisschen verletzlich. Das sieht man ja auch im Trailer, glaube ich, wie ihr dann die Tränen runterkullern und Gelinda, ehe sie ihr dann noch wegwischt, dieser Moment, oh Gott, das ist so eine schöne Freundschaft einfach in dieser kleinen Szene versteckt.
Mhm, absolut, also das muss ich auch sagen. Was ich dann aber wieder spannend fand und da können wir mal, weil du hast ihn ja schon angesprochen, Fiero, der Mr. Perfect, der da irgendwie hinkommt, wo Gelinda auch gleich sagt, ja, den heirate ich. Er weiß es zwar noch nicht, aber so, wir sind füreinander bestimmt. Und gleichzeitig hat man ja im Vorfeld, noch bevor sie ihn kennenlernt, ja schon diese Sequenz, dass Elphaba ihn kennenlernt und da ja auch, weil er meint auch so, als sie wieder ihren Spruch ablässt, so, wo das fand ich so witzig, so, wenn sie sagte, ich habe als Kind nie Gras gegessen. Du nicht? Ich schon. So. Ja. Tut es nicht jeder, so nach dem Motto. Und da baut sich ja auch was auf. Und das finde ich, ist so einer der Punkte, wo ich sage, ja, da baut sich halt nur was auf. Und ich finde, es verläuft sich, also die Geschichte von Fiero, der ja dann so ein bisschen zwischen diesen Frauen steht, was ja erst gar nicht so offensichtlich ist, weil ja, er lernt Elphaba einmal kennen und dann trifft er ja aber auf Glinda und die nimmt ihn ja sofort ein und die passen ja auch eigentlich perfekt zusammen. Mhm. Und irgendwann merkt er ja aber, na okay, ja, vielleicht ist die Grüne auch nicht so schlecht. Und das war so ein Punkt, wo ich dann am Ende des Films dachte so, okay, das ist jetzt noch sehr offen. So, da fehlt mir eigentlich noch was. So, also,
okay.
Wo ich das Gefühl habe, okay, also wenn das nicht irgendwie nochmal im zweiten Teil dann aufgegriffen wird, hätte es diese Figur so in dem Sinne zwar schon gebraucht, aber dann hätte ich mir einen schöneren Abschluss für sie in diesem ersten Teil gewünscht.
Mhm. Also, ich nehme es natürlich komplett anders wahr, weil ich ja auch den Rest der Story kenne. Ich kann dir schon mal ohne Spoiler sagen, da kommt noch mehr.
Okay, sehr gut.
Ich finde es aber auch so, ich finde, sie machen das schon ganz gut im ersten Akt, dass man eigentlich schnell merkt, er und Glinda, die sind scharf aufeinander. Also ja, sie sagt klar. Ja, und am Anfang eigentlich ja auch nur, sie singen ja auch, you're perfect, so we're perfect together. Also nur so ein okay, weil wir beide so geile Hengste sind oder so geile Leute, müssen wir ja eigentlich zusammen sein, weil sonst gibt's ja niemand Besseres hier im nahen Umkreis als uns. Und für Glinda ist dann halt später, entwickelt sich ja mehr irgendwie, aber für ihn, er sieht dann halt Elphaba nochmal viel mehr und findet sie interessanter, weil sie ihn auch so ein bisschen fördert und sie findet ihn, das fand ich auch sehr schön, wie sie das mit so kleinen Sachen direkt bei der ersten Begegnung etablieren, dass er zum Beispiel sein Pferd auch richtig als Being wahrnimmt und nicht einfach nur, ja, du bist jetzt hier mein Hottehü. Und das ist ja für sie auch sehr wichtig, dass die Tiere respektiert werden und auch als, ja, in Anführungszeichen Menschen wahr oder halt Mitmenschen wahrgenommen werden. Und für ihn ist es ja absolut so, er spricht ja auch von, ja, wir gehen jetzt da und dahin, sondern nicht ich und mein Beförderungsmittel.
Ja.
Und dann natürlich später auch noch Momente, die das noch so ein bisschen mehr festigen. Aber klar, sie hat halt auch das Ding, ich finde hier so einen Typen toll, der eigentlich mit meiner besten Freundin gerade was am Laufen hat. Also vielleicht sollte ich das nicht. Und in ihrem Kopf ist ja auch noch so, da singt sie auch einen ganz wundervollen Song darüber, dass er sie so gar nicht wahrnimmt.
Genau, ja, ja, der war auch super. Ja.
Da gibt es ja noch eine andere,
stimmt,
eine viel bessere, denn sie ist nicht das Girl.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das hatten wir und ich fand auch hier Nessa und wie hieß er? Borg.
Ja.
Fand ich auch eine interessante Story, die für mich auch gut irgendwie da reingepasst hat. Also wie gesagt, ich war fasziniert, weil am Ende des Tages ist es einfach wie so eine Art, jetzt böse gesagt, also wie so High School Musical.
Ja, ja. Entschuldigung, High School Musical ist der absolute Oberhammer.
Ich mag die. Ich finde die Filme auch toll. Aber ich meine nur, weil ich bin so mit den Gedanken eher so an Der Zauberer von Oz reingegangen und war nicht so darauf vorbereitet, ja okay, das ist jetzt halt Teenie-Drama an der High School, nur halt irgendwie mit Magie und sowas alles. Und gerade auch das, weil Ariana Grande hätte auch so eine Sorority-Schwester spielen können. Und da muss ich bei ihr tatsächlich an Scream Queens denken. Hast du die Serie mal gesehen?
Ja, an Emma Roberts.
Mit Emma Roberts.
Chanel?
Ja.
Ja.
Also die erste Staffel, ich weiß, ich habe die zweite irgendwie nie geguckt, aber die erste Staffel liebe ich.
Mhm.
Die ist so gut, die ist so böse. Das ist so eine Slasher-Horror-Serie mit sehr viel Comedy. Ich glaube, Jamie Lee Curtis spielt da auch mit, die spielt die Direktorin, ne? Und dann hast du halt Emma Roberts in einer wirklich richtig guten Rolle für sie auch. Und hat Spaß gemacht. Und so ein bisschen hat mich Glinda immer auch an Emma Roberts erinnert.
Ja, so. Ja. Ich glaube, also sie, finde ich, versteckt das Fiese noch ein bisschen besser, weil ich finde, Emma Roberts Figur ist ja schon auch meistens
ja auch
richtig
darauf,
kalt.
Ja,
ja,
klar.
Ja. Aber ja, du vom ich verstehe, was du meinst. Doch, doch. Mhm. Das ist schon so ein dieses Klicken-Ding und ich bin die wichtigste von allen. Ja, ja, doch.
Genau, auf genau. Und sie hat ja dann auch ihre kleine Entourage, die da, hier, ja. die beiden, die immer irgendwie an ihr rumzuppeln und ja, sowas genau. alles. Also, das fand ich super und wie gesagt, so storytechnisch fand ich das, fand ich es interessant, gerade auch, weil halt dieses Tierthema ja mit aufgegriffen wird, was so durch die Trailer gar nicht so groß irgendwie angesprochen wird. Und ich will jetzt, glaube ich.
Was ich so geil finde, weil das so eigentlich das eines der wichtigsten Elemente in dieser Geschichte.
Ja, weil es gibt ja auch tatsächlich sprechende Tiere. Also Peter Dinklage spricht so ein Ziegenbock, der Lehrer für die Geschichte von Oz ist. Und da wird dann halt deutlich, ja, Tiere geraten vom Stellenwert immer niedriger und niedriger. Und es gibt richtig so Tierrassisten, die sagen, ja, Tiere sollte man nur sehen, aber nicht hören. Und man will denen irgendwie das Sprechen verbieten. Und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen das, worauf Elphaba dann anspielt, weil natürlich versteht sie die ja dann auch in der Form, wie sie hier jetzt ausgegrenzt werden und so. Und das ist ja dann auch ein wichtiger Punkt für diese Story, die das dann weitertreibt. Da verlässt sich der Trailer, der mich sowieso nie angesprochen hat. So ein bisschen zu sehr darauf, dass man einfach sagt, ja, es ist halt das Musical, ihr werdet schon gucken gehen, so nach dem Motto. Ne? Weil jetzt habe ich so die Trailer geguckt, als ich meine Review für YouTube geschnitten habe und dachte so, also ja, ich weiß schon, warum ich, wenn ich rein nach den Trailern gegangen wäre, hätte ich mir diesen Film nie angeguckt.
Ja, ich habe mich da auch schon gefragt, ist es vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber vielleicht eine Sorge, so, oh nee, das mit Tieren, sowas kommt nicht immer so gut an, dann verstecken wir das lieber. Ich meine, so wie ja auch Wonka versucht hat, den Musical-Aspekt des Films zu verstecken, dass man da irgendwie ein bisschen guckt. Oder ja, dass sie einfach da die falsche Ausrichtung hatten. Oder vielleicht, ich meine, ich glaube, sie haben schon auch versucht, den Film gut mit Ariana Grande zu vermarkten, weil sie halt der größte Name da ist. Also Cynthia Erivo ist eine grandiose Schauspielerin und Musical-Darstellerin. Aber man kennt sie halt, wenn man in diesen Kreisen unterwegs ist.
Genau, ja.
Vorher hat man jetzt, außer man hat Bad Times at El Royale gesehen, aber auch da, der
den habe ich gesehen, aber das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, obwohl sie da auch so fantastisch singt. Ja. Da die Story von Glinda ja nicht so stark verwickelt ist in die Tiergeschichte, vielleicht haben sie es auch deswegen nicht so prominent.
Ja, gut, wie gesagt, ist auch nicht schlimm, ist aber auf jeden Fall so ein Punkt, wo man merkt, okay, es steckt doch noch ein bisschen mehr. Dann
also lasst euch auf keinen Fall vom Trailer irritieren.
Muss ich auch sagen und ich muss auch vielleicht nochmal den Appell an alle machen, die jetzt sagen, ah, ich bin nicht so der Musical-Fan. Ich bin auch nicht der Musical-Fan. Also, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, wenn ich diesen Film nicht hätte für die Arbeit gucken müssen, hätte ich ihn mir vielleicht auch nicht zwingend angeguckt. Obwohl, gut, ich hatte jetzt 4 Wochen lang irgend so eine Stimme im Ohr, die meinte, den musst du gucken. Wenn der dir nicht gefällt, dann reden wir nicht mehr miteinander. Und
Ich habe gesagt, dann sind wir keine Freunde mehr.
Ja, sind nicht mal mein bester Freund.
Und Sebastian nur, wir sind Freunde.
Hä, was? Das steht nicht in meinem Vertrag. Nee, aber es ist wirklich ein toller Film, vor allen Dingen auch vom Look. Also das Ding hat $150 Millionen gekostet, was für so einen Blockbuster halt mittlerweile ja so das übliche Budget ist. Aber wir haben halt schon Blockbuster erlebt, die mehr gekostet haben und beschissener ausgesehen haben, weil, was man ja hier auch wirklich sagen muss, sehr, sehr viele echte Sets.
Ja.
Also es gibt auf YouTube, und ich kann den Clip gerne hier auch mal in den Shownotes verlinken, so ein 3 Minuten Behind the Scenes, wo John M. Chu halt auch so ein bisschen durch die Sets führt. Also Schiss. Sorry, ist immer nur lustig. Diese Universität wurde gebaut. Sehr viel von der Emerald City wurde auch irgendwie nachgebaut.
Munchkinland.
Der Wald, Munchkinland, selbst dieser coole grüne Zug, der irgendwie durch Oz fährt, wurde in Lebensgröße nachgebaut, dass er auch tatsächlich fährt. Und man merkt es dem Film halt an. Also überall, wo du praktische Effekte hast und Leute halt wirklich nicht einfach nur vor irgendeinem fucking Greenscreen stehen und sich das halt selber auch irgendwie vorstellen müssen, wo
selbst
was ist.
Selbst der Kopf des Wizards,
ja,
der ist echt.
Ja, das ist schon krass. Also da merkt man wirklich, die haben sehr, sehr lange, sehr, sehr viel halt wirklich auch einfach an der Planung für diesen Film gesessen. Ja. Und diese Sets sind halt auch beeindruckend. Und ich glaube, das ist halt auch für jeden da am Set irgendwie was total anderes, wenn du halt einfach wirklich in diese Universität, in diesen Bibliotheksraum gehen kannst. Und wie gesagt, dieser Bibliotheksraum ist wie so ein feuchter Traum für alle, die so Spiralen. Ich musste an diese Sequenz aus 2001 denken, wo diese Stewardess am Anfang durch dieses Rad,
ja,
geht, so,
absolut,
was ja immer so,
ja,
auch so,
ja,
der Shot ist, weil die Kamera bewegt sich nicht, aber sie bewegt sich da so rum. Und wir haben das da halt auch. Und wenn dann diese Choreografie, also der ganze Tanz denn da auch durch diese Rollen da geht und die Leitern, die dazwischen gespannt sind und so. Also schon geil. Also sorry, kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich echt toll gemacht und konnte mich auch nicht satt sehen an dieser Welt, weil sie es wirklich geschafft haben, das auch sehr unterschiedlich zu gestalten. Also ich finde halt zum Beispiel die Universität ist halt, das ist halt wirklich irgendwie wie so eine Art Hogwarts, aber ein bisschen weiter, offener, heller und schöner. Und dann hast du halt Emerald City, wo du denkst so, okay, können wir noch ein bisschen langsamer hier langfahren mit der Kamera, weil ich will alles mir irgendwie angucken. Und
ich dachte mir auch, ich will das als Theme Park, ich möchte da hin.
Ja, also fand ich super.
Ich finde, das ist echt das Ding, weshalb ich auch glaube, dass dieser Film auch für Leute funktioniert, die Musicals nicht mögen. Und selbst, also du bist ja Fraktion, ich mag's nicht unbedingt, aber dann gibt's ja auch die, die sagen, boah, nee, ich kann das überhaupt nicht ab. Und ich glaube, selbst die gehen da rein, gehen raus und sagen sich, geil, weil das mit so viel Liebe und Mühe gemacht wurde. Und ich finde, oder was mich als absoluter Musical-Fan meistens oder in den letzten Jahren auch immer wieder gestört hat, ist, dass halt die Produktion dahinter eben genau davor Angst hatte und sich gedacht hat, okay, wir müssen einfach alle erreichen, auch die Leute, die keine Musicals mögen. Und dann sind halt die Performances sind dann eher so halbherzig, weil es darf nicht zu sehr showy sein. Und hier hast du einfach, nee, wir machen hier riesen Ensemble-Choreografien. Wir bauen hier Sets, als hätten wir einfach eine gigantische Bühne, die wir jetzt dem Publikum präsentieren. Und es ist alles überzogen, es ist episch, aber genau so muss es ja auch sein. Also wie stellt man sich denn die Welt von Oz vor? Nicht wie, ja, jetzt dann läuft da vielleicht mal ein Popsong oder so und dann tanzen da drei Leute. Nee, du willst ja wirklich diese Masse an Menschen und du willst ja eigentlich das Gefühl, dass du selber jetzt denkst, stehe ich gleich auf und mach mit? What? Gehöre ich jetzt auch dazu? Also, und das finde ich ist hier wirklich so, so gut gelungen, dass ich mich eigentlich schon fast schäme, dass ich an John M. Chu auch nur eine Sekunde gezweifelt habe.
Naja, und vor allem, aber ich glaube, also in seinen Schuhen hätte ich auch nicht stecken wollen, weil wenn das halt wirklich so ein milliardenschweres Musical ist, was irgendwie ja auch schon seit, was, 20 Jahren irgendwie am Broadway aufgeführt wird oder so, oder vielleicht nicht ganz 20 Jahre.
Nee, doch, aber, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich 2003 oder
also, ja, gut, ja, dann.
Anfang 2000er auf jeden Fall.
Und ich meine, da sind ja dann auch Erwartungen mit dem Ding verknüpft, so, ne? Und klar haben wir heute alles an Tricktechnik und Budget war ja da, so, aber du kannst es ja selbst mit einem großen Budget irgendwie verkacken. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie hier einfach sagen, okay, all in. Also, muss.
Ohne Kompromisse.
Ohne Kompromisse, ja. Und trotzdem ist halt so ein Film draus geworden, den, also ich war voll drin. Zwar nicht von Minute eins, weil das hatte ich dir heute früh erzählt. Ich mag dieses Intro nicht mit, wir fangen den Film mit dem Ende an, so, und, the Wicked Witch is dead, und so.
The wickedest witch there ever was.
und fängst danach denn erst an, so, okay, jetzt kommt Glinda, und jetzt erzählt sie uns, warum sie doch, weiß ich nicht, hätte ich nicht gebraucht, jetzt ehrlich gesagt, so, weil da war ich auch noch irgendwie, das war für mich, vielleicht wenn ich ihn ein zweites Mal gucke, bin ich da mehr so drauf vorbereitet, weil, du hast ja dann auch ganz kurz in diesem Intro, das ist auch im Trailer drin, deswegen spoilere ich das jetzt hier, siehst du ja ganz kurz Dorothy und den Löwen, ja, und den Tin Man und die Scarecrow.
Ja.
Wo ich so das Gefühl, okay, ja, komm, Zauberer von Oz, so, weißt du, ne, jetzt kommt das und so. Und danach geht eigentlich ja erst so die Original Story von all dem los. So. Und hätte ich nicht gebraucht, aber danach, ich war wirklich voll drin. Ich mochte die Figuren, diese Chemie ist halt einfach echt unglaublich. Und die Songs sind ja auch mal wirklich wieder gut.
Ja. Steven Schwartz ist aber auch, also der hat die geschrieben und der hat jetzt auch für Teil 2, weil der zweite Akt hat deutlich weniger Musik und deswegen haben sie da nochmal einige neue Songs dazu komponiert und die stammen auch alle von ihm, was ich sehr gut finde, dass sie auch darauf geachtet haben, dass da derselbe Mann sich nochmal hinsetzt und uns, ja, weil sonst man würde den Unterschied einfach irgendwie merken.
Ja,
und so fühlt sich das alles organischer an und ich finde auch, man hat hier, es ist schon eher so ein klassischeres Musical. Ich hatte auch gelesen, dass Steven Schwartz ursprünglich vorhatte, und da hat er mit Ariana Grande drüber gesprochen, dass er Popular, also ihren Solo-Song, dass er den eigentlich lieber nochmal poppiger und auch sogar ein bisschen mit Hip-Hop-Elementen machen will. Und sie hat gesagt, auf gar keinen Fall. Nee. An diesem Song wird nichts geändert, sonst mache ich hier nicht mit.
Ja, finde ich auch gut so. Also ich finde auch so alle Songs... Es hat sich für mich angefühlt wie so die guten alten Zeiten von den Disney-Filmen, so als du wirklich auch so das Gefühl hattest, ja, dieser Song ist jetzt nicht einfach nur da, um als Song da zu sein, weil wir sind eine Musical, sondern selbst dieser Song
weiter,
trägt diese Geschichte einfach weiter, ohne eine Unterbrechung zu sein. Also dieser Popular-Song ist ja auch fantastisch, wenn sie sagt, okay, pass auf, Püppi, jetzt sind wir Freundinnen, ich gebe dir jetzt ein Makeover, damit du jetzt hier mal ordentlich und dann weißt du, wie du mit Jungs reden musst und dann bist du gut im Sport und keine Ahnung was. So. Das macht ja auch was und fand ich sehr cool. Und tatsächlich, viele von den Songs waren ja dann auch so, selbst der Sebastian so in seinem Sessel so ein bisschen so vor sich hingewippt hat, so was mir in letzter Zeit so bei so einigen anderen Musicals, wo ich dann immer dachte, so, ja, okay, gut, es gibt halt eine Musical-Nummer und wir singen ein bisschen und dann war es das so. Ne? Und hier, finde ich, hat es gepasst. Die einzige, bei der ich ein bisschen Grusel in den Ohren hatte, war Michelle Yeoh. Die Arme, um Gottes Willen, fantastische Schauspielerin, um Gottes Willen, ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber sie hat so zum Glück auch nur eine sehr kurze Gesangssequenz. Ja. Da hat man schon gemerkt, okay, natürlich ist jetzt Englisch auch nicht ihre Muttersprache, gleichzeitig sie, glaube ich, weiß...
My dear, all right at once to the wizard.
Wahrscheinlich ja auch keine so gute Gesangsausbildung jetzt, außer wahrscheinlich für den Film oder
so.
Um Gottes Willen, ne? Meckern auf allerhöchstem Niveau.
Ja, und schauspielerisch dafür natürlich auch wieder in diesem Film eine Eins. Aber ja, gesanglich ist halt schon...
Ja.
Aber also auch im zweiten, es sei denn, sie kriegt da jetzt noch einen extra Song, da hat sich schon ein bisschen... Dinge, die ihre Stimme mehr abverlangen, aber jetzt auch nicht. Sie hat jetzt keine große Solo-Nummer oder so. Also es sollte gehen. Mir ist aber auch direkt aufgefallen. Ich war auch sehr gespannt, weil ich im Vorfeld auch gelesen hatte, dass sie sich eigentlich nicht getraut hatte, aber John M. Chu sie unbedingt haben wollte. Und meinte, okay, aber dann nehme ich ganz viel Gesangsunterricht, damit das jetzt klappt. Und es ist halt gerade, weil sie singt ja am Anfang von The Wizard and I, also dieser Song von Elphaba, als sie dann aufgenommen wird in Shiz oder Gliz auf Deutsch. Und dann hast du halt ihre Stimme, die natürlich sehr schwach klingt und auch schon sich fast hinter Sprechen versteckt. Und dann legt Cynthia Erivo los. Und das ist einfach wirklich wie Butter. Nicht nur auf der Seele, das fließt einmal über den ganzen Körper und du denkst dir nur, oh mein Gott, wie kann jemand so singen? Also das ist so, als würde sich in eine warme, flauschige Wolldecke einwickeln.
Oh meine Güte, kommt sie aber jetzt mit den Metaphern um die Ecke.
Ich liebe diese Frau. Ich finde, die ist so unfassbar talentiert. Ich sage das allen Leuten, die mir zuhören, denen sage ich immer, dass sie in jedem Fall Cynthia Erivo, The Color Purple googeln sollen. Da, das war einer so ihrer größten Broadway-Performances, also die Farbe Lieder, da hat sie mitgespielt und sie hat zwei Songs, die sind göttlich einfach nur. Okay. Also das ist eigentlich nicht menschlich möglich, was da aus dieser kleinen Frau alles rauskommt.
Ja, das ist krass.
Ja.
Und dann haben wir auch noch Jeff Goldblum irgendwo mittendrin.
Ja.
Der den Zauberer von Oz spielt.
Ja.
Und ich liebe Jeff Goldblum und ich finde es großartig. Und ich mag auch, hast du mal sein, hatte auf Disney Plus hatte er so eine Dokuserie.
The World According to Jeff Goldblum. Oder, irgendwie so, oder Jeff, ja.
Ich habe damals die erste Staffel geguckt und hab's halt, ich meine, du hast nichts gelernt.
Nee, also er hatte Spaß.
Aber er hatte Spaß und du hattest Spaß daran, Jeff Goldblum dabei zuzuschauen, ja, wie er Spaß hat. Und das war irgendwie lustig, aber ich bin bei ihm halt an so einem Punkt, ich finde, er passt super in diese Rolle rein, aber ich sehe die Rolle nicht.
Ja, er ist halt immer
selbst. Ich sehe halt Jeff Goldblum mit den Händen und so, und wie so macht und auch so wie er redet.
Welcome. Oh, I didn't see you there, sorry.
Also, er ist super, aber es hat mich zu sehr abgelenkt, so dass ich, Jeff Goldblum spielt auch mit als Jeff Goldblum. Ne? Wunderbar. War ein bisschen viel, aber selbst der Jeff geht halt auch immer irgendwie. Also, das ist schon okay.
Ja, ich finde auch, hast du ja gerade schon gesagt, dass er ganz gut passt. Und ich hatte ja noch ein bisschen Vorzeit, mich daran zu gewöhnen, dass er das sein wird. Ich habe es mir und das Musical auch extra noch Anfang Oktober angeguckt in London. Das könnt ihr übrigens auch für nur ein paar Taler. Schreibt mir an, wenn ihr das, ich schicke euch einen richtig guten Link. Das klingt jetzt wie eine Werbung, aber ich möchte einfach, dass alle das sehen und ich weiß eben, wie man das, also es klingt so illegal auch, aber das ist absolut legal, aber die verkaufen, also um das zu erklären, die verkaufen immer 2 Wochen oder so 1,5 Wochen vor jeder Show gibt es super günstige Tickets für die ersten beiden Reihen. Also wenn ihr das wollt, schreibt mir an. Ich habe keinen Code oder so, ich habe einfach nur den normalen Link für euch. Und dann
also schreibt an leinwandliebe@filmstarts.de, ich leite das dann an Bea weiter und die schickt euch den Link, ja? Ja. Ich will aber aufpassen, wo ihr darauf geht.
Nee, oh mein Gott, das ist die offizielle Wicked-Seite.
Ja.
Wirklich.
Bea's Phishing-Mails.
Das klingt so furchtbar.
Klicken Sie hier drauf.
Ich möchte niemanden abziehen, ich möchte einfach nur, dass ihr alle dieses wundervolle Erlebnis habt, weil das ist wirklich, und in der ersten Reihe erst recht für 30 Pfund, hallo? Ich glaube, da sitzen Leute.
Ja, aber man kann es ja jetzt auch erstmal einfach im Kino genießen.
Das stimmt.
Und das ist wirklich, das ist wirklich ein Genuss. Also ich hatte wirklich Spaß. Es war so viel besser, als ich es erwartet hatte. Mhm. Einfach weil, gut, ich glaube, ich auch gar nicht so viele Erwartungen hatte. Aber dann das alles noch irgendwie übertroffen wurde. Von daher, selbst für Leute, die mit Musicals nicht so viel anfangen können, ist das, glaube ich, so jetzt so kurz vor Ende des Jahres
absolut
echt nochmal so eine totale Überraschung. Mhm. Weil, gut, wir haben noch den Herr-der-Ringe-Film, dieser Anime, der kann auch noch eine Überraschung werden.
Mhm.
Aber ansonsten, glaube ich, war es das. Weil ich glaube, Kraven the Hunter wird keine Überraschung werden.
Mufasa?
Na, ich bin bei Mufasa auch so zwiegespalten, aber ich bin halt auch kein Fan von diesen
Live-Action,
die halt auch einfach nur animiert sind. Auch wenn es jetzt bei Mufasa ja Barry Jenkins als Regisseur ist, der Moonlight gemacht hat und sowas alles. Ich denke, ja, toller Regisseur kann auch eine doofe Geschichte erzählen. So. Und da sind wir halt wieder auch bei dem Punkt, brauche ich jetzt noch so eine Prequel-Story zu Mufasa und wie Scar zu Scar wurde und
ja, also ich freue mich schon trotzdem drauf, aber ich freue mich jetzt auch, wenn die Leute alle in Wicked ins Kino gehen. Was ich auch richtig schön finde, ist, dass sie, und das ist für mich nochmal mehr so ein Beweis, dass sie ja einfach gesagt haben, das ist ein Musical-Film, wir wollen hier vor allem die Musical-Fans auch erreichen, nicht, dass Nicht-Musical-Fans nicht das mit Spaß haben können, aber die deutsche, sie haben ja 3 verschiedene Fassungen in Deutschland. Wir haben die OV, also englisch gesprochen, englisch gesungen. Dann gibt es eine deutsch gesprochene mit den englischen Songs für alle Ariana Grande Fans, die aber vielleicht den Rest des Films auf Deutsch sehen wollen. Und dann, und das finde ich richtig cool, gibt es die deutsche Version mit den deutschen Songs, weil das Musical natürlich auch in Deutschland aufgeführt wurde, eben dann mit übersetzten Texten. Und hier haben sie sogar für die Rolle der Elphaba, die wird gesungen von Sabrina Weckerlin, die damals auch die Elphaba gespielt hat am Theater. Und das finde ich richtig schön. Und dasselbe machen sie tatsächlich auch ich glaube auch in den Niederlanden, da ist eine sehr, sehr bekannte Musical-Darstellerin, die hat schon am Broadway, die hat Wicked, glaube ich, mittlerweile, die hat die Elphaba auf Deutsch, auf Englisch und in den Niederlanden gesungen. Mhm. Und Willemijn Verkalk heißt die, die hat auch schon, die ist die deutsche Stimme von Elsa.
Ah, okay.
Und obwohl sie aus den Niederlanden kommt. Und die macht das dann eben in den Niederlanden. Ich glaube, auf Italienisch haben sie es auch nochmal übersetzt. Also wirklich, damit da alle sich irgendwie finden können. Also ihr habt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das anzuschauen.
Und ich weiß ja hier, unser Kollege aus der Social-Media-Abteilung, Luke, der ist ja auch großer Wicked-Fan. Mhm. Und der hat es auf Deutsch gesehen und der meinte ja auch, das ist auch auf Deutsch. Also er hat beide Fassungen gesehen und meinte, beide Fassungen sind toll. Also sowohl halt Englisch, weil gut, ist dann halt das Original, aber auch das Deutsche. Aber da bin ich immer so, ja, bei den Songs, dann, das ist schon schwierig manchmal so. Dann.
Und Leute, wenn dieser Podcast 100.000 Aufrufe bekommt, dann kriegt es auch noch die Bea-Version. Featuring Sebastian. Ich bringe ihm noch die ganzen Songs bei.
Bin ich denn Glinda oder was?
Du darfst ja aussuchen. Ah, vielleicht bist du auch nur mit Amorable. Nee.
Also wenn schon, dann möchte ich Glinda sein.
Ja, okay, stimmt.
Wenigstens auch die blonden Haare.
Stimmt, ich kann oh mein Gott, wir sind eigentlich perfekt hier.
Ich kann auch Toss machen.
Oh mein Gott, aber und wie? Also bitte.
Das machen wir auf YouTube als schlechte, wir drehen nur den Trailer nach mit den Songs.
Oh ja. Yeah.
Danach nimmt mich nie wieder irgendjemand ernst in diesem Land. Wo sind wir denn jetzt? Beim Fazit.
Ja.
Was würdest du denn geben?
Ja, also es ist für mich wirklich absolut 5 von 5. Hm. 5 von 10 von 5. Du magst das nicht, wenn man das sagt, ne?
Was? Nö.
Nee, was du, okay. War das André? Der meinte 110%, das nervt ihn, weil 100 ist das Maximum.
Ja, ist egal.
Ja, auf jeden Fall von den maximalen Punkten. Ja, 5 Sterne gibt's, 5 Sterne gibt's.
Ja. Ich gebe 4,5.
Ja.
Aber einfach so aus diesem Punkt, das ist natürlich auch noch keine fertige Geschichte.
Mhm.
Es ist zwar an sich so.
Könnte es so geschlossen sein, ja.
So, also wenn jetzt nichts weiter kommen würde, würde ich sagen, ja, okay, gut, jetzt habe ich halt die Wicked Witch. Aber das Ding ist ja da noch nicht die Wicked Witch so richtig so. So da steckt ja noch sehr viel mehr hinter. Also es muss auf jeden Fall noch diesen zweiten Teil geben, der das dann macht. Und ich hoffe, dass ich es, mittlerweile bin ich selbst sogar dafür, dass ich es dann bitte nächstes Jahr in so einem Double Feature sehen will. Gott. Weil dann wirklich so einfach in einem Rutsch durch. So lass den Abspann weg und direkt danach kommt dann Teil 2. Wäre ich sofort dabei, aber ja, ich muss auch sagen, also wirklich, wir haben ja jetzt eine Stunde schon über diesen Film gesprochen. Ist wirklich toll. Macht echt wahnsinnig viel Spaß.
Mhm.
Finde ich, trifft auch alle Noten in der Emotionalität her. Mhm. Also du hast deine Momente, wo du über all das lachen kannst. Du hast deine Momente, wo du schockiert bist, wo du erstaunt bist, wo du weinen kannst oder sonst irgendwie was. So, es ist halt alles da und du hast halt einfach den bestmöglichen Cast für diesen Film und natürlich die beiden Hauptdarstellerinnen sind fantastisch und vergesst den ganzen Scheiß, der irgendwie im Vorfeld war mit dieses Poster-Debakel, was ja dann auch wieder auf Social Media und überall so.
Da war wirklich einiges. Ariana Grande, die ihren Ehemann betrügt.
Ja, also es war halt wieder irgendwie so viel, wo man dann schon wieder denkt so, oh fuck ey. Kann nicht mal ein Film so ins Kino kommen, ohne dass im Vorfeld so 1000 Scheiß und dann auch so, wir haben eine schwarze Hauptdarstellerin und
sie ist grün, oh mein Gott!
Muss jetzt in grüne Farbe gepackt werden, so, wo ich mir denke, so,
ich möchte
wenn
kurz
sie
sagen,
die beste Sängerin ist, die man für diese Rolle findet, dann nehmen wir halt die beste Sängerin.
An alle, die sich da aufregen, weil da eine schwarze Schauspielerin mitspielt und das irgendwie sonst eine weiße sein sollte. Fierro wird tatsächlich in dem Buch als langhaariger, dunkelhäutiger Typ mit Tattoos beschrieben. Also nichts gegen dich, Jonathan Bailey, aber das sehe ich dich nicht, ne? Just saying. Wo ist denn da der Aufschrei?
Ja.
Nee, ich finde es aber auch, also das hat mich auch ein bisschen genervt. Ich habe da auch online gelesen, dass viele Leute gesagt haben, das gucke ich jetzt nicht, wenn die da so blöd sind.
Naja.
Entschuldigung, ihr habt da draußen alle schon Filme gesehen, wo Leute ganz andere Sachen gemacht haben, als sich über ein Filmplakat aufregen. Und wenn das okay ist, dann könnt ihr auch Wicked schauen.
Ja, eben, finde ich auch. Also da darf man sich nicht irgendwie zu sehr von beeinflussen lassen, weil am Ende verpasst man wirklich einen tollen Film.
Ja.
Ist einfach so. Und ihr kriegt ja nächstes Jahr noch Teil 2.
Ja.
Und dann, ich habe nur so ein bisschen Angst, weil Luke ja auch meint, es gibt ja irgendwie, es gibt das Hauptbuch und dazu gibt es ja dann noch zigtausend Bücher, ja, dass wir jetzt echt auch in so ein Wicked-Verse gestoßen werden, wo dann noch tausend andere Sachen.
Niemals, das sehe ich nicht. Also.
Ich hoffe es, weil ich meine, wer weiß, nicht, dass noch irgendwer auf die Idee kommt, okay, lass mal jetzt der Zauberer von Oz nochmal als Remake machen oder so.
Das könnte ich mir tatsächlich wiederum vorstellen, das habe ich auch schon Gerüchte gehört, weil es auch schon Gerüchte gibt, wer die Dorothy spielen soll.
Oh, wer denn?
Die Abigail-Darstellerin.
Die, echt?
Die ja auch schon Matilda gespielt hat in dem Netflix-Remake.
Ja.
Genau, die war auch tatsächlich bei einer Premiere, war sie auch zu Gast. Also würde ich schon, ne, kann ich mir gut vorstellen, passt auch optisch und sie kann singen und tanzen. Aber ich brauche jetzt nicht nochmal eine Neuverfilmung. Also ich finde es schön, wenn sie sagen, weil das ist im Musical gar nicht so, Dorothy kommt gar nicht wirklich vor, nur im Hintergrund tatsächlich. Ich glaube, das hat aber auch rechte Gründe oder Lizenzgründe. Und ich glaube, hier wollen sie das jetzt ein bisschen weiter ausbauen, weil sie ja auch die Zeit haben. Aber ich hoffe nicht, dass das dazu führt, dass wir jetzt eine neue Geschichte, weil es würde auch nicht wirklich Sinn ergeben, weil das Ende, also der zweite Film läuft eigentlich dann irgendwann mit dem Zauberer von Oz mit quasi.
Ja gut, würde auch Hollywood nicht abhalten, wenn das erfolgreich genug ist, da zu sagen, okay, wir machen es nochmal. Ich meine gut, wenn John M. Juice macht, dann mit irgendwie ähnlichem Cast so, dann warum nicht, aber.
Ich hoffe trotzdem, dass die da einfach alle so starke Fans sind von dem, was sie tun, dass sie sagen, nee, das brauchen wir nicht. Wir haben hier Perfektion, das fassen wir nicht mehr an.
Aber ich finde es ja auch faszinierend eigentlich, dass das so ein Film ist, der wirklich noch nicht angerührt wurde. Also klar, du hattest Sam Raimi mit diesem Oz-Prequel und du hast
das
jetzt
mit Faruja, wie heißt das nochmal, Returning to Oz, dieses, was so richtig gruselig war?
Boah, weiß ich gar nicht.
Oder Return to Oz mit, wie heißt die, Faruja, bla 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 heißt die Schauspielerin.
Warte, ich habe ja jetzt seit meinem...
Die spielt Adam Sandlers Freundin in Waterboy.
Return to Oz. Ja, der tatsächlich. Junge mit dem, 1985.
Ja, und der sieht so richtig creepy aus.
Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Die Poster sehen ja schon gruselig aus.
Googelt das nicht im Dunkeln, Leute.
Irgendwie so ein Kürbiskopfmann.
Ja, richtig creepy.
Der heißt auf Deutsch Oz, eine fantastische Welt.
Ja, eine fantastisch gruselige Welt.
Ah, ist aber auch eine Disney-Produktion. Faszinierend. Ja gut, aber es ist alles möglich. Wer weiß. Ja. Aber erstmal hoffen wir auf Teil 2 und auf einen Erfolg. Ich bin auch gespannt, weil ich meine, in Amerika ist der hier ja jetzt wirklich richtig gut gestartet. Bin gespannt, wie das rhythmusarme Deutschland so darauf reagieren wird. Aber es ist ja eigentlich auch so ein guter Film zu Weihnachten drum. So. Also kommt er jetzt eigentlich zu einer guten Zeit.
Ja, mit einer schönen Message.
Ja. Also, geht in... Was haben wir gesagt? Wicked. In welchem Film habe ich schon? Geht in...
Wicked!
Und das war's. Bea, danke.
Es war mir ein Fest. Und ich habe gar nicht so viel gesungen.
Ich wollte gerade sagen, du hast gar nicht so viel gesungen.
Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten.
Das ist okay. Aber du hättest auch singen dürfen.
Ja, aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja die Version anbiete. Dann kann ich ja jetzt nicht alles verschleudern.
Stimmt. Ja, stimmt. Gut. Ja. Dann, vielen Dank. Und danke an euch da draußen. Jetzt, wie gesagt, gibt's Podcast auch wieder mit mehr als einer Person vom Mikrofon. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann reden wir über Kraven the Hunter.
Ah.
Aaron Taylor-Johnson und sein Sixpack.
Sind das 6 oder 8?
Oh Gott, gute Frage. Wahrscheinlich sind es 8.
Ich google das
mal. Ja, google das
mal
nachher. Ja, genau. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.